Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Es ist ein gigantisches Phänomen, aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht so richtig sicher, was ich wirklich davon halten soll. Gut, es gibt Argumente, die dafür sprechen. Man muss nirgendwo hinfahren, man kann einfach irgendeine Kiste einschalten und es kann direkt losgehen. Bei Online-Tutorials, so heißt es, da kann man eigentlich alles lernen.
Heute zeige ich euch mal, wie man einfach nur einen ganz stinknormalen Zopf flechtet.
Für einen guten Zopf braucht man ein helles Mehl. Ich habe jetzt hier ein Weizenmehl mit der Type 550 vorbereitet.
Heute geht es mal wieder um den weiblichen Orgasmus.
Heute zeige ich dir, wie man einen Nagel richtig perfekt ins Holz schlägt.
Mit den Übungen in den kommenden 5 Minuten werden wir Ihnen genau dabei helfen und Ihnen schnell und effizient das Kraulen beibringen.
Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dräger. Was können wir wirklich von Online-Tutorials erwarten? Können wir wirklich alles lernen oder bilden wir uns das nur ein? Diesen Effekt des Einbildens, den gibt es tatsächlich und wir werden heute noch drüber sprechen. Unter anderem werden wir mit dem sogenannten Fitnessprofessor darüber sprechen, der selber Tutorials macht. Genau wie Carina Sikirka, die nicht nur Tutorials macht, sondern umgekehrt über ein solches Tutorial auch Klavierspielen gelernt hat. Bei ihr klingt das heute so. Jetzt kann man wegschmachten oder man bleibt bei der Sache. Die Frage, die ich jetzt an dich hätte, wäre einfach, wie lange hast du Klavier geübt online, um so weit zu kommen?
Also ich habe mit 14 Jahren angefangen, da habe ich mir ein Klavier zum Geburtstag gekauft und das ging relativ schnell. Also ich habe anfangs mit Fingerübungen angefangen und ganz leichte Akkorde gespielt und dann auf YouTube mir Tutorials angeschaut und bis ich das erste Lied spielen konnte, hat es ungefähr 4 Tage gebraucht. Das war ein etwas einfacheres Lied, aber es hat wirklich nicht lange gedauert, weil das mit den Tutorials echt super funktioniert hat.
Und wie kam das überhaupt, dass du dich entschieden hast, das machst du jetzt selbst und alleine und zu Hause?
Weil Klavierunterricht für mich noch nie in Frage kam. Also ich finde, wenn man etwas gezwungenermaßen macht, dann verliert man immer den Spaß dabei. Und ich hatte Freunde, die ein Klavier zu Hause haben und fand das immer so toll. Deswegen wollte ich mir das unbedingt selbst beibringen und wollte gucken, wo das funktioniert. Habe das im Internet nachgeguckt, ob das auch wirklich geht, dass man sich das selbst beibringen konnte. Und habe dann die Tutorials gefunden, wo man quasi ein Klavier sieht und immer Farben runterkommen oder man die Finger sieht, welche Taste man jetzt genau spielen muss.
Und das war dann der ganze Anfang. Und hast du letztendlich vor allem Fingerübungen machen müssen? Oder wie nähert man sich dann in so einem autodidaktischen Kurs dann über eigenen Klavierspiel an?
Genau, also am Anfang muss man Fingerübungen machen. Man legt die Hand aufs Klavier und drückt jeden einzelnen Finger runter, weil die Finger erstmal noch gar keine Kraft haben. Hinterher macht man das dann mit beiden Händen und fängt dann mit Akkorden langsam an. Und wenn man total motiviert ist, dann schafft man das auch super schnell, wenn man wirklich dranbleibt und jeden Tag so 20 Minuten üben, reicht auch völlig aus. Und gerade auch mit den Tutorials ist das relativ einfach, weil genau anfangs erklärt wird zuerst die rechte Hand, was spielt die rechte Hand, welche Töne, dann die linke Hand und dann übt man das zusammen.
Also bei dir klingt es so, als wäre es im Nu einfach drin, das zu können.
Es ist in der Woche, ist es auf jeden Fall machbar, ja. Genau.
Aber gab es nicht auch den Moment, wo du gedacht hast, ich würde mich jetzt gerne bei irgendeiner gestrengen russischen Klavierlehrerin weinend auf den Schoß werfen, weil ich an einen Punkt gekommen bin, wo nur sie mir mit ihrem Wissen weiterhelfen kann?
Ich glaube auf jeden Fall. Das, wo ich wirklich stehen geblieben bin, war das Notenlesen. Das ist etwas, was ich mir nicht selbst beigebracht habe, weil ich da auch wirklich mich nicht hingesetzt habe. Aber ich finde, Notenlesen ist halt auch einfach sehr streng. Das ist halt, was man im Klavierunterricht auch eigentlich lernt. Und dann liest man das vom Blatt ab und kann das spielen. Ist vielleicht super. Und auch mit Klavierunterricht kann man einige Sachen bestimmt schneller und auch die Technik besser lernen. Aber für mich hat das so immer sehr gut funktioniert.
Was würdest du sagen, wo stehst du derzeit mit deinem Klavierspiel? Also mein Klavierspiel ist zu schlecht, um mich irgendwie zu verorten. Kannst du sagen, du hast Ziele, da sind Stücke, die sind in greifbarer Nähe oder hast du es gerade stillgelegt?
Nee, ich versuche immer noch mindestens 2 bis 3 Mal die Woche Klavier zu spielen und es gibt immer wieder neue Stücke, die ich unfassbar gerne lernen möchte. Momentan bin ich bei Für Elise und das sind natürlich Stücke von Beethoven, die echt super schwierig sind, die man am Anfang vielleicht nicht unbedingt hinkriegt, aber jetzt, wo man die Finger geübt hat und wo das Zusammenspielen von beiden Händen besser funktioniert, kann man sich daran auch ranwagen.
Für Elise ist dieses Ding, dang, ding, dang, ding, dang, ding, nicht?
Genau, genau.
Da kann man sich ja die ersten 10 Sekunden sperren, weil sie unfassbar nerven beim Üben vor. Vor allem die armen Nachbarn, oh mein Gott.
Ja,
aber ich glaube, nach hinten raus ist es dann wirklich kompliziert, dass es da auch tatsächlich flüssig und fließend und, weiß ich nicht, vielleicht leidenschaftlich klingt.
Genau, das stimmt.
Hier spricht ein Laie laut im Radio über Klavierspielen. Okay, aber du hast mir vorhin verraten, du kannst keine Noten spielen, weil das hast du einfach so noch nicht gelernt.
Genau, das habe ich nicht gelernt. Ich hatte nie Klavierunterricht und das wollte ich auch nicht, weil Notenlesen für mich einfach zu strikt ist, nach diesen Noten zu spielen. Wenn man das nicht macht, dann lernt man mehr nach Gehör zu spielen und kriegt auch irgendwann ein Gefühl dafür, wo jetzt welche Töne liegen.
Aber es sind eigentlich wirklich zwei unterschiedliche Kisten Klavierspielen, ne? Also das eine nach Gehör und das andere nach Noten ist eine unterschiedliche Richtung und es ist dann schwer, irgendwann zu wechseln zwischen diesen beiden Richtungen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich glaube auf jeden Fall schon, ja.
Aber du bereust überhaupt nicht, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
Auf keinen Fall. Weil so verliere ich auch überhaupt keinen Spaß am Klavierspielen. Mir macht es jedes Mal wieder Spaß, mich dran zu setzen und die Stücke zu spielen, die ich spielen kann.
Karina ja. Sikirka war das. Vielen Dank, Karina, dass du mit uns gesprochen hast. Das war sehr nett.
Vielen Dank. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Ich gestehe mal gleich vorneweg, ich habe es auch schon gemacht. Mit einem Tutorial wollte ich in die Welt des Yogas vordringen. Aber ich habe mich nach relativ kurzer Zeit schon gefragt, ist das, was ich hier eigentlich tue, eher sehr gut für meinen Körper oder sehr schlecht? Eben, weil ich mich ohne Trainer an meiner Seite einfach so zu Hause vor dem Bildschirm verknotet habe. Jemand, der auch Tutorials auf YouTube herausbringt und sich bestens mit Fitness und Sport auskennt, das ist der Fitnessprofessor, der sogenannte Stefan Geißler. Der nennt sich nicht nur so, der ist tatsächlich auch Sportwissenschaftler und unter anderem an der Deutschen Sporthochschule in Köln tätig. Ich habe ihn gefragt, für wie sinnvoll er Fitness-Tutorials hält.
Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, sind sie sinnvoll, weil man kann sich ganz viele Anregungen holen. Und sie sind auf jeden Fall noch wahrscheinlich ausdrucksfähiger oder drücken mehr aus als in einem Buch, als in 2D-Darstellung. Auf der anderen Seite ist immer das Problem, ich weiß ja nie genau, kann ich das oder darf ich das auch machen? Vielleicht, wenn ich irgendwelche Zieperlein habe, sagen wir mal, ich habe Rückenprobleme, kann ich dann diese Übung überhaupt, sollte ich diese Übung machen? Und wenn ja, mache ich sie denn richtig? Weil ich habe ja auch keinen Trainer, der hinter mir steht und das beobachtet.
Genau, ja, und jetzt, was machen wir denn da? Also ist das jetzt gefährlich, solche Videos dann zu machen? Eben genau, weil man eben keinen Trainer hinter sich stehen hat. Einer wie du, der sagen würde, nee, Moment, mal ein bisschen weiter nach links.
Ja, also ich glaube, ungefährlich ist es vor allem für den, der sich auskennt. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich meinen Studenten was beibringe über Sport, über Fitness und denen dann sage, so, und jetzt wisst ihr, worum es geht dabei, was die anatomischen und biomechanischen Belastungen angeht, dann holt euch jetzt den Rest der Anregungen von mir aus dem Internet, dann könnt ihr das gut einschätzen. Wenn jetzt so der Endverbraucher so gar keine Ahnung hat und im Internet einfach so frei sucht, dann kommt er sicherlich mal auf Übungen, die vielleicht eher nicht so gut sind für ihn. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Und wie gehst du da selber als Macher vor? Also du musst ja immer damit rechnen, dass da auch Leute einfach so mal auf den Monitor zustolpern von der Couch her und dann loslegen wollen.
Ja, also ist nicht ganz einfach, weil also ich spreche mit meinem Channel eigentlich mehr Trainer an oder die, die sich auskennen. Und von daher habe ich dann auch ein paar Übungen oder auch Studien oder was auch immer, wo ich halt weiß, dass Klientel versteht, was ich da sage oder zeige. Aber klar, ich kann nicht ausschließen, dass jetzt auch irgendwie der völlig Unsportliche sich das anschaut, das nachmacht und merkt, ups, das ist ja gar nichts für mich. Das ist durchaus möglich.
Mhm. Man kann ja auch begrüßen, dass sich die gemeine Bevölkerung irgendwie grob für auch was auch immer interessiert. Wir reden jetzt gerade über Fitness-Tutorials und ein bisschen Bewegung ist dann besser als gar keine. Oder ist das grob fahrlässig, das so zusammenzufassen?
Da bin ich voll bei dir. Das ist... Für mich ist wirklich jede Bewegung besser als auf der Couch vergammeln. Das würde ich jetzt mal so unterschreiben.
Wie erkenne ich denn als jemand, der halt drauf losmacht, gute Videos und wie erkenne ich da, laufe ich Gefahr, mich auf Übungen einzulassen, die vielleicht für mich zu viel sind?
Oh, ganz schwierig. Also das ist ja auch grundsätzlich ein Problem unserer Gesellschaft oder Generation, könnte man fast sagen, weil man mittlerweile durch das Internet so unfassbar viele Informationen und Sachen abgreifen kann, aber das dann zu filtern und zu sagen, was ist davon gut und was schlecht und was evidenzbasiert und was nicht, das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst dabei. Ich würde sagen, als einfachen Tipp, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wer macht da dieses Tutorial, also vielleicht kommt man irgendwie auf eine Referenz, auf einen Background desjenigen, der das macht und vielleicht auch schaut, hat der so eine Art Progression eingebaut, also so vom Leichten zum Schweren zum Beispiel, also mit verschiedenen Varianten für Anfänger oder für Fortgeschrittene, die er auch erklärt im Video, das fände ich ganz hilfreich.
Mhm. Kann ich aus meinem Körper heraus auch beurteilen, ob mir etwas gut tut oder nicht? Also ist zum Beispiel... Schmerz, ist das ein Indikator dafür, dass ich jetzt im Positiven gefordert werde oder dafür, dass ich mein Wochenende im Rollstuhl verbringen werde?
Ja, Schmerz ist ja nicht gleich Schmerz. Also vielleicht kennst du das auch, wenn man jetzt irgendwie eine Muskelübung macht, dann ist die erstmal nicht schmerzhaft, aber wenn man dann mehr Wiederholung macht, dann fängt das an so ein bisschen, naja, man sagt gerne so Übersäuerung dazu. Das wird dann schon ein bisschen unangenehm, das brennt so ein bisschen in dem Zielmuskel. Das würde ich jetzt in dem Fall als positiven Schmerz sehen, so wie auch zum Beispiel am nächsten Tag der Muskelkater durchaus positiv eigentlich zu werten ist. Wenn man aber eine Bewegung macht, wo man schon merkt irgendwie, oh, das tut mir nicht gut, da tut es weh, vielleicht im Gelenk oder in der Umgebung oder auch manchmal so einen stechenden Schmerz spürt, dann ist das sicherlich ein Indikator aufzuhören.
Mhm. Beim Internet hat man das Gefühl generell, aber jetzt, wenn wir uns einfach mal über Fitnessvideos unterhalten, eigentlich ist doch schon alles in allen Varianten irgendwie von irgendwem erzählt worden.
Mhm.
Was treibt einen trotzdem noch, Dinge zu machen? Ist es der Fortschritt dann auch im Bereich der Fitness oder ja, was ist der Motor da?
Ja, also tatsächlich, was mich so ein bisschen antreibt, ist, natürlich weiß man schon ganz viel, beziehungsweise jetzt die Übung kann man nicht neu erfinden. Ja, also ich meine, Bankdrücken ist Bankdrücken, Kniebeuge ist Kniebeuge. Aber die Wissenschaft, die dahinter steht, die ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Das heißt, da gibt es gar nicht so viele Wissenschaftler weltweit, die mal untersucht haben, welche Form der Kniebeuge, welche Form der Liegestütz oder in welcher Intensität wer wie wo was braucht. Also was wir machen auch an der Uni ist, oder an der Hochschule bei uns, ist tatsächlich Fitnesswissenschaft. Also wir wollen ganz angewandte Forschung da machen, um rauszufinden, wie effektiv ist denn das, was da die Trainer so als super verkaufen, weil das ist nämlich ganz häufig gar nicht evaluiert worden.
Wenn wir über den Bereich Fitness reden, ist das vielleicht auch nochmal besonders zutreffend. Es gibt ja diese Untersuchung, dass Menschen sich Videos angucken und dann den Eindruck haben, auch bei gerade bei wiederholtem Gucken, das kann ich.
Ja.
Gibt es da so eine Schere zwischen der Wahrnehmung und dem, was dann tatsächlich irgendwie als in der Realität existiert?
Ja, ja. Also wenn wir jetzt mal so mein Steckenpferd nehmen, das olympische Gewichtheben. Das sieht im ersten Moment sehr leicht aus. Man kennt das so, jetzt gerade läuft die Weltmeisterschaft oder auch von Olympia, da kommt so ein Dicker auf die Bühne, nimmt eine schwere Stange, hebt die hoch. Aber wenn man diese Sportart sich wirklich mal anschaut, hat die unheimlich viel mit Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit und auch natürlich mit Kraft zu tun. Und bis ich das meinen Studenten beigebracht habe, ist eigentlich das ganze Semester rum. Und wenn das jemand versucht, einfach so mit einem Tutorial als Anleitung zu machen, dann weiß ich jetzt schon, wie es aussieht. Nämlich nicht gut.
Wenn Sie sich eher auch so ein bisschen um den Hintergrund kümmern oder auch so eine gewisse wissenschaftliche Tiefe dabei mitbringen, ist Ihnen eigentlich schon mal jemand untergekommen, der vielleicht im Internet Übungen verbreitet, wo Sie sagen, naja, das halte ich so doll nicht aus, was da alles schiefläuft bei dem. Dem schreibe ich jetzt mal eine Mail, dass er bitte aufhören soll, die Leute kaputt zu machen.
Ja, tatsächlich eher so in Richtung der Weisheiten und möchte gern Studien, die da verbreitet werden. Oder Weisheiten, wo eben keine Studien dabei sind. Das kam mir schon häufig vor, aber ich habe mich eigentlich davon distanziert, da dann zu intervenieren, weil das bringt eigentlich nur böses Blut. Er oder sie würde da wahrscheinlich eh nicht groß drauf reagieren. Oder wenn das nur noch irgendwie, ja, wie heißt es so schön, in einen Konflikt, in einen Diss unter YouTubern oder so reinführen. Mhm. Und da möchte ich mich gar nicht drauf einlassen auf diese Ebene.
Selbst wenn man hinter den Kulissen das verhandeln würde?
Ja, wahrscheinlich schon. Also der ein oder andere mehr oder weniger, das kann ich nicht einschätzen. Aber nee, also ich kämpfe da auf einer anderen Front. Nämlich ich möchte ganz gerne, dass politisch sich da was ändert. Und dass zum Beispiel in Fitnessstudios einfach ein Qualitätsstandard herrscht. Den gibt es nämlich genauso wenig, traurigerweise. Sie können einfach in ein Fitnessstudio reingehen und da kann dann ein Trainer sagen, er hat sonst was drauf, der muss überhaupt nichts können. Da gibt es keinerlei Qualitätsstandards, nichts Gesetzes oder was irgendwie gesetzlich vorgegeben wäre. Und das stört mich noch viel mehr, ehrlich gesagt, als die Internetentwicklung.
Wie sinnvoll sind Fitness-Tutorials? Stefan Geißler war das, auch bekannt als der Fitness-Professor.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir machen mal so langsam den Sack zu. Wie sinnvoll sind sie denn nun, die Tutorials und Lernvideos, um sich neue Dinge anzueignen? Wie wir uns selbst am besten was Neues beibringen, darüber habe ich mit der Psychologin Gabriele Oetting gesprochen, die als Professorin in Hamburg und New York arbeitet. Eine Methode, mit der sie nach eigenen Angaben deutliche Erfolge beim Lernen messen konnte, ist die sogenannte WOOP-Methode. Grob zusammengefasst, man muss seine eigenen Wünsche erkennen, sich überlegen, was man idealerweise erreichen kann, aber auch die Hindernisse erkennen, die da im Weg stehen könnten und dann einen Plan entwickeln, die Hindernisse im Blick habend trotzdem ans Ziel zu gelangen. Soweit kurz und knapp die sogenannte WOOP-Methode zusammengefasst. Ich habe Gabriele Oettinger gefragt, ob Online-Tutorials ihrer Meinung nach wirksam sein können, wenn man sich selbst etwas beibringen möchte.
Wenn man sich intensiv mit einem guten, qualitativ hochstehenden, lehrreichen Tutorial beschäftigt, ja, natürlich können sie dann gut sein im Sinne, dass man eine Fertigkeit lernen kann, dass man sich Wissen aneignen kann. Das hängt an der Qualität des Tutorials und das hängt natürlich auch an der Anstrengungsbereitschaft des jeweiligen Zuhörers ab.
Da hat eine Studie in den USA gezeigt, dass Menschen sich so oft selbst überschätzen, wenn sie sich so Videos angucken. Also weil die einfach auch dann, je häufiger sie gucken, laut Studie denken, desto mehr können sie das automatisch auch. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum neigen wir da so zur Selbstüberschätzung?
Das ist eine komplizierte Frage, aber Sie kennen das vielleicht auch. Man sitzt im Lehnstuhl und schaut dem Gymnastik-Athleten zu und denkt mal plötzlich, das kann ich ja auch da rumhupfen. Und ja. Wir finden natürlich auch, dass positive Zukunftsfantasien, positive Zukunftsträume wirklich dazu führen, dass Leute sich weniger anstrengen, weil sie denken, sie sind schon am Ziel. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir WOOP erfunden haben, weil wir gesehen haben, wenn man nur positiv denkt über die Zukunft und nur positiv träumt über die Zukunft, dass man dann eben das Gefühl hat, man ist schon da und dann geht die Energie runter und wirklich messbar runter. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir die Personen dazu bringen, dass sie die Energie aufbringen, auch tatsächlich in Richtung Zukunft zu handeln? Und da kam eben diese sogenannte mentale Kontrastierung. Das heißt, wir geben die Richtung des Handelns vor durch die positiven Zukunftsfantasien. Aber dann, wenn wir das Hindernis bedenken, das innere Hindernis, dann bekommen wir auch die Energie, weil wir merken ja, wir sind ja noch nicht da.
Es wird kein Spaziergang.
Dann kriege ich die Energie, um dem Hindernis beizukommen. Und beim Imaginieren von dem Hindernis merke ich dann auch, das ist die Lösung. So komme ich da drüber.
Was ist denn Ihre Erfahrung? Es ist ja so, also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, es gibt so viele Online-Tutorials wie noch nie. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ist das irgendwie auch messbar bei den Fähigkeiten der Menschen angekommen? Wahrscheinlich haben Sie da keine Zahlen vorliegen, aber haben Sie das irgendwie im Blick auch?
Also ich habe natürlich keine Zahlen vorliegen und deswegen kann ich als Wissenschaftler auch dazu nichts sagen. Ich kann natürlich anekdotisch was dazu sagen. Also vorgestern kam eine Studentin an, die hat gesagt, sie hat sich selber beigebracht, wie man Apps programmiert. Also wenn man es wirklich will, im Sinne von, wenn man sich klar gemacht hat, das ist mein Wunsch und sich die Hindernisse in sich selbst klar macht und sich dann wirklich dazu entschließt, diesen Wunsch durchzusetzen, dann wird man sicherlich auch ein Online-Tutorial finden, das einen dann diesen Wunsch näher bringt. Mhm. Ob es dann wirklich klappt, ist nochmal eine ganz andere Sache.
Also wenn ich zusammenfassen darf, Online-Tutorials sind kein Heilsbringer, aber mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Methode zusammen. Und einem guten Tutorial lässt sich doch einiges erreichen.
Mit gutem Tutorial lässt sich bestimmt einiges erreichen. Ob sich dann wirklich der Wunsch so erfüllen lässt, wie man sich das wünscht, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber zumindest hat man dann die Möglichkeit zu entdecken, ach, Tutorial ist super für mich oder vielleicht hole ich mir dann doch Hilfe.
Die Psychologin Gabriele Oettingen. Ab 21 der Podcast. Ihr habt's gehört, manche Tutorials können gar nichts und ansonsten muss jede und jeder selber herausfinden, was zu ihm oder ihr passt. Auswahl gibt es ja genug.
In diesem Video geht es um die Flatterzunge oder Frulato, Frulato.
Ich möchte heute eine schöne Motivtorte machen und zwar mit dem Thema Minimaus.
Krawatten binden, kein einfaches Unterfangen. Ich versuch's euch hier heute beizubringen.
In diesem Video zeige ich euch einen kleinen Schnürsenkeltrick. Mit dem könnt ihr in ca. 3 Sekunden euren Schnürsenkel binden.
Hi and welcome to the How to Make a Tutorial Tutorial.
Ab 21.
Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Linz. Eine Internetbestellung machte einen Mann und eine Frau aus Österreich überraschend reich. Das Ehepaar hatte Kleidung im Internet bestellt. In der Sendung aus den Niederlanden fanden sie dann aber zusätzlich zu der bestellten Kleidung 25.000 Ecstasy-Pillen. Diese hätten auf dem österreichischen Schwarzmarkt einen Wert von insgesamt etwa 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Von ihrem plötzlichen Reichtum wussten die 58 und 59 Jahre alten Eheleute aber erstmal nichts. Bereits beim Erhalten des Pakets habe sich das Paar zwar über das Gewicht gewundert, berichtete die Polizei. Die Ehefrau hatte die bunten Tabletten den Ermittlern zufolge zunächst aber für Dekosteine gehalten. Erst als die Empfänger das falsch zugestellte Paket zurück zur Post brachten, sei dort die Polizei verständigt worden. Bei den Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich um einen Postfehlversand gehandelt habe. Das Paket mit den Drogen sollte der Polizei zufolge eigentlich nach Schottland verschickt werden. Inzwischen sei der eigentliche Empfänger ausfindig gemacht und festgenommen worden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.